Der Herr ist auferstanden. Ich liebe diesen Morgen. Amen. Es ist einfach. Gibt es hier jemanden, der dankbar ist? Gibt es hier jemanden, der noch nicht dankbar ist? Dann ist es gut, dass du heute hier bist. Denn wenn du die frohe Botschaft noch nicht kennst, dann ist heute ein guter Tag, von der frohen Botschaft zu hören. Weil wir haben einen Herrn, der alles gegeben hat für dich aus Liebe, aus purer Selbstlosigkeit, aus Liebe, aus überfließender Liebe. Und er hat sich gegeben, damit du frei sein kannst von aller Schuld, von aller Scham, vor allem was bedrückt und bedrängt und vor dem Tod an sich und selbst. Wow, der Tod ist besiegt, wir sind befreit, um zu leben. Ich finde diese Zeit besonders. Vor allem, weil ich weiß, dass dieser Ostermorgen, an dem erinnern wir uns heute, dass Jesus auferstanden ist, dass es dieses einmalige Ereignis war, aber dass es doch jeden Tag auf dieser Welt stattfindet. Jeden Tag auf dieser Welt wird die frohe Botschaft gehört. Ein Mensch hört diese frohe Botschaft, nimmt sie im Glauben auf und wird frei. Und Jesus steht auf in einem Menschen zu neuem Leben. Ist es nicht fantastisch? Und so auch bei euch. Eines Tages war der Tag, an dem ihr von Jesus gehört habt. Und irgendwann war dieser Tag da, da habt ihr Jesus in euer Leben eingeladen. Und da habt ihr erfahren, dieses Vergebungswerk, dieses Erlösungswerk, das Jesus vollbracht hat und hat euch frei gemacht und neues Leben geschenkt. Könnt ihr euch an diesen Tag noch erinnern? Ich kann mich sehr, sehr, sehr gut erinnern. Und da sind viele Tränen geflossen. Aber die Freiheit und der Friede Gottes ist in mich eingezogen. Halleluja, preist den Herrn. Die Kraft der Auferstehung ist eine Kraft, die ist unbeschreiblich, mit nichts zu vergleichen auf dieser Erde. Und doch so kraftvoll und powervoll. Aber gehen wir erstmal zurück in der Geschichte. Ihr wisst, dass ich Parallelen liebe vom Neuen Testament und vom Alten Testament. Manch einer denkt sich schon wieder, oh nein. Aber der erste Teil wäre nichts, oder der zweite Teil wäre nichts ohne den ersten Teil. Deswegen gehen wir zurück zum 2. Mose 11 und 12. Und da ist das Volk Israel noch in Ägypten versklavt. Und Mose war schon 9-mal beim Pharao und hat Plagen, Gott hat Plagen gesendet. Und jetzt kommt er das 10. Mal zum Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Heute Nacht werden alle erstgeborenen Söhne Ägyptens sterben. Und jedes erstgeborene männliche Tier wird sterben. Und das israelische Volk bereitet sich auf das Passafest vor. Passa und Ostern hängen so dicht beieinander. Passafest. Die Juden waren aufgefordert, ein Lamm zu schlachten und das Blut aufzufangen, es zu verzehren und das Blut an die Türpfosten zu streichen und an die Balken, damit um Mitternacht der Todesengel, wenn er durch das Land Ägypten geht und die Ägypter, die Erstgeborenen, dahinrafft, damit die Todesengel sehen, dass sie dieses Haus verschonen sollen. Und so war es. In Ägypten war ein Geschrei, ein Jammern, ein Weinen. Und die Ägypter haben gesagt, geht, Volk Israel, zieht, geht hinaus. Wir wollen euch nicht mehr in unserem Land haben. Es ist jetzt genug. Der Pharao hat seinen erstgeborenen Sohn verloren. Es war ein harter Schlag für ihn. Und das ganze Volk hat auch jeder in seiner Familie verloren. Und was ich spannend finde, es gibt so viele Sachen in der heutigen Zeit, was wir gar nicht wissen, was aus der Bibel stammt. So zum Beispiel auch die Geisterstunde, ja? Mitternacht, die Geisterstunde. Aber das hat seinen Ursprung hier in Ägypten, als der um Mitternacht der Todesengel durch Ägypten zieht und alle Erstgeborenen dahinrafft. Vor 3500 Jahren haben die Juden dieses Passafest, dieses einmalige Opferlamm gebracht. Es war eine einmalige Aktion. Seither haben sie dies so nicht mehr gemacht. Sie haben seit diesem Tag, jedes Jahr feiern sie Passafest. Bis auch in die heutige Zeit hinein, in Israel, feiert man heute noch das Passafest. Aber es gab nur ein einziges Passalamm, ein einziges Passaopfer. Und so ist es mit Jesus auch. Jesus ist das einmalige Opfer, das einmalige Opferlamm, das gegeben wurde, damit wir frei sein können, damit wir leben können. Und auch wir erinnern uns heute an diesen Tag, an diesen fantastischen Tag. In Johannes 11, 23 oder 25, Johannes 11, 25 lesen wir: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und Martha antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist, der in die Welt kommen soll. Habt ihr euch mal gefragt, warum der Tod Jesus nicht halten konnte? Ja? Was war deine Antwort?
Er war makellos.
Er war makellos, genau. Er war fehlerfrei, er war schuldlos, sündlos. Und nur aus diesem einen Grund, weil Jesus keine Schuld hatte, sündlos war, konnte der Tod ihn nicht halten. Ja, es ist wie vor Gericht. Vor Gericht gibt es eine Anklage und dann wird geschaut, stimmt die Anklage oder stimmt die Anklage nicht? Was sagt das Gesetz? Das Gesetz ist der Maßstab. Und nach Gottes Gesetz war Jesus sündlos, fehlerfrei. Und nur deshalb, aus diesem einzigen Grund, konnte der Tod ihn nicht halten. Hätte er auch nur einen Fehler gehabt, hätte der Feind Anklage gehabt gegen Jesus. Und der Tod hätte gewonnen über ihn. Aber Jesus war frei von jeder Schuld. Das Christentum wird symbolisiert durch ein Kreuz. Eigentlich eine ganz doofe Sache, finde ich. Als ich Christ geworden bin, dachte ich immer, oh, das Kreuz, ja, schön, das ist ein Mordinstrument, ein Folterinstrument. Es symbolisiert den Tod, es symbolisiert Schmerz, Schande, klägliches Ersticken. Es ist kein schönes Symbol, aber doch haben wir uns Christen dieses Kreuz als Erkennungszeichen ausgesucht. Eigentlich aber müssten wir ein leeres Grab haben. Also alle, die ein Kreuz um den Hals tragen, müssten eigentlich ein leeres Grab tragen, weil das ist die viel stärkere Aussage noch. Weil Jesus am Kreuz sehen wir den Tod, aber mit dem leeren Grab sehen wir, dass er Jesus den Tod überwunden hat. Amen. Das leere Grab triumphiert über das Kreuz. Es gibt eine Geschichte, die finde ich sehr spannend in der ganzen Auferstehungsgeschichte, in den verschiedenen Geschichten. Und es sind die Emmaus-Jünger. Kennt ihr die? Die zwei Jünger,
die gelaufen sind von Jerusalem nach Emmaus. Und sie unterhalten sich über die Geschehnisse der letzten Tage, sind im Gespräch und können es kaum fassen, was passiert ist. Und dann gesellt sich da einer dazu und stellt sich dumm. Ja, so beschreibe ich das jetzt mal. Ja, und sie fragen ihn, bist du der Einzige hier auf der Erde, der nicht mitbekommen hat, was sich in Jerusalem zugetragen hat? Hast du nicht von Jesus gehört? Das war ein Prophet. Er hat Worte ausgelegt, wie er noch nie jemand hat Worte ausgelegt. Da waren Kraft, da waren Taten. Und du willst uns erzählen, du hast noch nichts von ihm gehört. Und Jesus versteckt sich noch und geht weiter mit ihnen, Schritt für Schritt, hört sich so an, was sie über ihn sagen. Und es ist bestimmt auch spannend für ihn gewesen, es mal so von außen zu hören, so wie unterhalten sich die Leute von mir, wenn ich nicht dabei bin. Und sie erzählen, was sich zugetragen hat. Und dann lese ich aus Lukas 24 ab 22. Heute Morgen wurden wir sehr beunruhigt durch einige Frauen, die zu uns gehören. Schon vor Sonnenaufgang waren sie zum Grab gegangen, aber sein Leichnam war nicht mehr da. Ihnen seien Engel erschienen, die sollen gesagt haben, Jesus lebt. Halleluja. Also gut, ich lese nochmal. Ab 23. Aber sein Leichnam war nicht mehr da. Ihnen seien Engel erschienen. Die sollen gesagt haben, Jesus lebt.
Halleluja.
Leute, diese Geschichte müssen die Menschen hören. Das ist die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft. Das ist die Botschaft, vor der wir uns nicht verstecken brauchen. Kein anderer, niemand und nichts auf dieser Welt hat diese frohe, erlösende, rettende Botschaft als wir Christen. Und es ist super, dass wir uns am Sonntag hier treffen und uns stärken, einander ermutigen und tragen, auftanken und hören, füreinander beten, ermutigen, Hände auflegen. Aber es ist so wichtig, dass es nicht hier in diesen Räumen bleibt, sondern dass wir hinausgehen und diese frohe Botschaft erzählen. Ich setze es nochmal hier an. Jesus lebt. Einige von uns sind gleich zum Grab gelaufen. Es war tatsächlich leer, wie die Frauen berichtet hatten. Aber Jesus haben sie nicht gesehen. Und dann kommt eine Stelle, finde ich wieder fantastisch, wie sehe ich wieder so Gottes Humor irgendwie. Er läuft neben ihnen her. Darauf sagte Jesus zu ihnen, wie unverständig seid ihr doch. Warum begreift und glaubt ihr nicht, was die Propheten vorhergesagt haben? Musste Christus nicht all dies erleiden, bevor Gott ihn zum Herrn über alles einsetzt? Dann erklärte ihnen Jesus, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wird. Von den Büchern Mose angefangen bis zu den Propheten. Ihr Lieben, seht ihr? Jesus selbst zitiert aus Mose, aus der Tora, aus den Propheten, aus den Psalmen und zitiert diesen Emmaus-Jüngern, was über ihn geschrieben steht im sogenannten Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Jesus bezieht sich immer auf das Alte Testament und schreibt die Geschichte fort. Und weiter später unten heißt es von den Emmaus-Jüngern, jetzt fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Haben wir nicht im Innersten gespürt, dass es Jesus ist, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Verheißungen der Heiligen Schrift erklärte? Ohne Zeit zu verlieren, liefen sie sofort nach Jerusalem zurück. Dort waren die 11 Jünger zusammen und die 11 Jünger und andere Freunde Jesu zusammen. Von ihnen wurden sie mit den Worten begrüßt, der Herr ist auferstanden. Genau, woher wisst ihr das? Das ist die Stelle, wie wir uns jeden Ostermorgen begrüßen, die ich hoffentlich so sehr liebe wie ihr auch. Oder andersrum. Petrus hat ihn gesehen. Nun erzählten die beiden, was auf dem Weg nach Emmaus geschehen war und dass sie ihren Herrn daran erkannt hatten, wie er das Brot austeilte. Ihr Lieben, wir werden heute noch eine Zeit des Dankes haben, wo wir als Gemeinde gemeinsam beten und unseren Dank Gott gegenüber laut ausdrücken. Und dann gehen wir und feiern das Abendmahl. Einfach zur Erinnerung und zum Gedächtnis an das, was Jesus für uns getan hat. Hattet ihr schon mal Zweifel? Normal, oder? Jeder hat in gewisser Zeit vielleicht schon mal gezweifelt. Ja? Aber was macht uns so sicher, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist? Sein Geist? Sein Geist bezeugt es in uns, ja? Was macht uns noch sicher, dass Jesus auferstanden ist? Was könnte das sein? Noch jemand? Genau. Es gab Zeugen. Jesus erschien 500 Personen auf einmal. Er erschien seinen Jüngern. Genau, die Erscheinungen. Genau. Jesus hat sich nach seinem Tod gezeigt. Die Anklage oder die Lüge, die an der Welt war, ist, dass die Juden den Leib Jesu gestohlen haben aus dem Grab. Die Jünger, ja, genau, die Jünger haben, ja, wurde ja vorgeworfen. Aber ein großes Indiz, wie ich finde, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist, das Verhalten der Jünger. Wenn es nicht wahr gewesen wäre, warum sollten sie sich aufmachen, die frohe Botschaft verkünden, bis in den Tod hinein? Warum sollten sie nicht ihre eigene Haut schonen, wenn es nicht so gewesen wäre? Ich glaube, dass es so war. Und sie sind gegangen bis an die Enden der Erde, haben die frohe Botschaft verkündet und haben damit mit ihrem Leben bezahlt. Ich erinnere an Apostelgeschichte 7, die Rede von Stephanus, bevor er gesteinigt worden ist. Bis zum Schluss hat er verkündet. Saulus, der bei den Jüngern gar nicht dabei war, der erst hinterher die Offenbarung, die Erscheinung Jesus Christus hatte, der ihm erschienen ist, er hat eine komplette Lebensumwandlung erfahren und ist gegangen und hat gedient und hat gelitten für diese frohe Botschaft. Das ist für mich einer der größten Indizien, dass die Jünger weitergemacht haben bis zum Tod hin. Und für mich ist mein persönliches Zeugnis ein Indiz. Ich weiß aus dem Lesen, aus dem Erfahren, dass Jesus lebt, weil er in mein Leben eingezogen ist, weil alle Schuld, aller Scham, aller Dreck abgefallen ist von mir, als ich Jesus in mein Leben eingeladen habe. Ich habe gespürt die Freiheit. Ich kannte die Knechtschaft, die Gebundenheit, aber Jesus hat mich frei gemacht. Und so ist auch dein persönliches Zeugnis für dich ein Indiz, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist. Und so geht es vielen, vielen anderen Menschen. Und ich möchte euch von einem weiteren Helden erzählen und euch auch ermutigen, es ihm, ja, mit der Leidenschaft gleich zu tun, wie er das gemacht hat. Und zwar kennt ihr die Titanic. Titanic kennt ihr? Dieser Luxusdampfer, der als unsinkbar galt und auf der Jungfernfahrt gegen den Eisberg geschrammt ist und dann gesunken ist. Es waren reiche Leute mit an Bord, verschiedene unterschiedliche Gesellschaftsschichten, aber vor allem reiche Leute. Aber es war auch ein bewusster Christ und Pastor dabei, ein englischer Pastor, ein Schotte. Und er hieß John Harper. John Harper war mit seiner Tochter, mit seiner 6-jährigen Tochter unterwegs. Und als das Schiff den Eisberg rammte, da war er am Oberdeck und hat so gerufen: Frauen, Kinder und nicht erlöste Seelen in die Rettungsboote. Ja, der Mann hat verstanden, um was es geht. Es geht darum, Menschen, Seelen und Leben zu retten. Und er wusste, wenn wir jetzt untergehen und sterben, die brauchen noch Zeit. Die Titanic ist gekentert. Er ist ins eisige Wasser gefallen, hatte eine Schwimmweste und ist laut Augenzeugenberichten zu den Menschen geschwommen und hat sie gefragt, sind sie gerettet? Und hat sie noch im Wasser zu Jesus geführt. Er kam zu einem jungen Mann, der auf einem Trümmerstück getrieben ist, ist zu ihm hingeschwommen und hat ihn gefragt, sind sie gerettet? Der Mann hat verneint, er war schon in einem Schockzustand. Und John Harper hat ihm die frohe Botschaft von Jesus Christus erzählt. Aber dieser junge Mann wollte diese frohe Botschaft im Angesicht des Todes nicht aufnehmen. Was hat John Harper, dieser gläubige Christ, gemacht? Er hat seine Schwimmweste ausgezogen, hat sie diesem Mann gegeben auf dem Trümmerstück und hat gesagt, du hast sie viel notwendiger als ich. Und ist wieder weggeschwommen zu anderen Menschen und hat sie zu Jesus Christus geführt. Er ist wieder zurückgekommen zu diesem jungen Mann auf diesem Trümmerteil, der vorher Jesus abgelehnt hat und hat ihn erneut gefragt. Und in dem Moment hat dieser Mann Jesus Christus sein Leben gegeben. Er war einer der 6 Überlebenden von 1532 Personen, die im Eiswasser gestorben sind. Er wurde noch gerettet in ein Rettungsboot und hat es 4 Jahre später erzählt als Augenzeugenbericht. Und er hat gesagt, John Harpers letzte Worte waren, glaubt an den Namen Jesus, so werdet ihr gerettet werden. Damit ist er untergegangen und ist uns vorausgegangen. Aber er hat sein Leben bis zum letzten Moment Jesus Christus geweiht und gegeben. Herr, ich danke dir für das, was du getan hast am Kreuz für uns. Ich danke dir, dass du der Ewige bist, der Vergebende, der neues Leben Schaffende, der Aufrichtende, der Heilende, der Wiederherstellende. Und so bitte ich dich, dass du ja mehr und mehr und größer in uns lebst, dass wir erkennen, wie dieser John Harper, was die Stunde geschlagen hat, dass wir nicht um unsere Selbstwillen leben, sondern dass wir um deinetwillen leben und deine frohe Botschaft verkündigen. Herr, ich bitte dich, dass du uns gebrauchst im Alltag, wo wir gehen und stehen, wo wir leben, wo wir Begegnungen haben, dass du uns deine Worte gibst, Worte für unseren Gegenüber. Herr, gebrauch du uns als fähige und brauchbare Jünger, als gute Werkzeuge in deinen Händen. In Jesu Namen. Amen.